Ich lese die Schriftlesung aus Römer 12, die Verse 9 bis 21. Das Leben in der Gemeinde, das Verhalten gegenüber Nichtchristen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, flucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst. Liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihm zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem.
Ja, wenn wir das Thema Beziehungen, Ehe, das Geheimnis echter Liebe miteinander betrachten, so muss ich einfach sagen, wenn man das vorbereitet, merkt man, wie wenig man eigentlich sagen kann und wie man Dinge nur antippen kann, wo man weiterdenken kann. Und deshalb möchte ich euch empfehlen, wenn ihr weiter euch mit dem beschäftigen wollt, hier gibt es die fünf Sprachen der Liebe für wenig Leser, also die nicht gern so viel lesen, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk, oder die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Ehe gelingt. Dann gibt's noch andere, da dieser Chapman hat das mit diesen fünf Sprachen der Liebe, das ist eigentlich ganz eine gute Sache und eignet sich auch für ein Ehepaar, das mal miteinander zu lesen. Es ist gar nicht schlecht, wenn man mal miteinander ein Buch liest und zwar nicht der eine im Wohnzimmer und der andere im Schlafzimmer, sondern man kann einander vorlesen. Man muss einfach nicht allzu müde sein, weil sonst ist das frustrierend für der liest, weil denn der andere, wenn er dann merkt, dass der andere schon schläft, wenn er schon 10 Seiten gelesen hat und er nichts mitbekommen hat, dann kann das ja auch Konflikte hervorrufen. Ich lese und du hörst nicht einmal zu. Ein König hatte sich in Sabrina verliebt, eine Frau von niederem Stand, und sie zu seiner jüngsten Ehefrau gemacht. Und eines Nachmittags, der König war gerade auf der Jagd, überbrachte ein Bote die Nachricht an Sabrina, dass ihre Mutter schwer erkrankt sei. Und obwohl es bei Todesstrafe verboten war, die persönliche Kutsche des Königs zu benutzen, bestieg Sabrina diesen Wagen, also die Kutsche des Königs, und eilte zum Haus der Mutter, um sie zu pflegen. Und sofort nach der Rückkehr als der König von der Jagd zurückkam, wurde er darüber informiert. Und dann sagt er, ist das nicht fabelhaft? Das ist wahre Tochterliebe. Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, nur um ihre Mutter pflegen zu können. Es ist einfach wunderbar, diese Sabrina. Und an einem anderen Tag saß Sabrina im Garten des Palastes und aß Obst. Und als der König zu ihr trat, begrüßte sie ihn freundlich und ließ sie ihm vom letzten übrig gebliebenen Pfirsich, den im Korb war, abbeißen. Sie schmecken, sagte der König. Und wie, sagt Sabrina, und überließ ihrem Geliebten diese angebissene Frucht. Ihre letzte. Wie sehr sie mich liebt, sagte der König nachher. Sie hat zu meinen Gunsten auf ihren letzten Pfirsich verzichtet. Ist sie nicht bezaubernd? Einige Jahre gingen ins Land, und aus welchem Grund auch immer, erlosch langsam die Liebe und Leidenschaft dieses Königs für seine Sabrina. Und seinem besten Freund gegenüber sagte er dann, Jahre später, nie hat sie sich wie eine Königin verhalten. Einmal hat sie mein Gebot übertreten und einfach die königliche Kutsche benutzt. Und ein anderes Mal hat sie sich erlaubt, mir eine angebissene Frucht zu geben. Der König freute sich über Sabrina. Ihre unkonventionelle Verhaltensweise begeisterte ihn. Es fiel ihm leicht, tolerant zu sein. Doch mit der Zeit erlosch die Liebe, seine Liebe zu Sabrina, und plötzlich wurde das, was er vorher so bewunderte, verachtungswürdig, eigenartig. Ihre Ehe mündete in die Phase ein, die Martin Walse in seiner Dichtung Zimmerschlacht beschreibt. Ehe, das ist wie wenn zwei Chirurgen ständig aneinander herumoperieren, an den Stellen, wo es am meisten wehtut. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich von Ehepaaren höre, die viele Jahre miteinander lebten, sie hätten sich nie wirklich geliebt. Sie hätten sich nie wirklich geliebt. Das hört man oft von Ehepaaren, die sich auseinandergelebt haben. Sie hätten sich nie wirklich geliebt. In 90% der Fälle glaube ich das nicht. Sondern ihre Liebe verwandelte sich in Hass und ihre Zuneigung in Verachtung. Sie beurteilen ihre Liebe und Leidenschaft füreinander aus ihrer momentanen Gefühlslage heraus. Sie können es sich einfach nicht mehr vorstellen, dass sie diesen Menschen einmal leidenschaftlich geliebt haben. Obwohl sie es taten. Und leider ist das keine seltene Entwicklung in einer Beziehung. Statt in wachsender Liebe miteinander zu leben, entfremdet man sich. Und um eine solche Entwicklung zu vermeiden, ist es wichtig, dass wir lernen, in gesunder Toleranz miteinander zu leben. Und das sollten wir von Beginn einer jeden Beziehung, nicht nur bei Ehen, bei jeder Beziehung sollten wir lernen, in einer gesunden Toleranz miteinander zu leben. Statt von Toleranz könnte ich natürlich auch von Liebe sprechen. Denn Toleranz ist ein wichtiger Aspekt der Liebe. Aber heute möchte ich eben ganz bewusst von Toleranz besprechen, ganz bewusst mal dieses Wort betonen. Mir scheint nämlich, dass das Thema Toleranz bei uns Christen eher etwas zu kurz kommt. Die ganze Welt spricht von Toleranz, doch unter Christen ist das Wort nicht besonders populär, denn es ist eher negativ befrachtet. In dem Sinn, dass Toleranz meint, dass man alles toleriert. Also auch die Sünde. Und selbst wenn das oft so gemeint wird, bleibt Toleranz ein wichtiger Aspekt der Liebe, den wir heute betrachten wollen. Im Duden über die sinn- und sachverwandten Wörter heißt es zum Wort Toleranz, Entschuldigung, jetzt verstehen wir uns wieder. Toleranz und dann diese Synonyme, duldsam, verständnisvoll, einsichtig, aufgeschlossen, weitherzig, freizügig, nachsichtig, versöhnlich. Das erinnert mich spontan an die Früchte des Heiligen Geistes. Denn die Früchte des Heiligen Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Oder es erinnert mich an 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Also wir beschäftigen uns mit einem Aspekt der Liebe, nämlich mit der Toleranz. Und jeder von uns liebt es, wenn er tolerant behandelt wird. Übrigens, der Gegensatz zur Toleranz, finde ich, ist Kleinlichkeit, Kleinkariertheit, Engstirnigkeit. Jeder von uns liebt es, tolerant behandelt zu werden. Gesunde Toleranz verhilft dazu, dass eine Beziehung interessant bleibt, dass man gerne miteinander unterwegs ist, dass man gerne nach Hause kommt. Sie schafft ein Klima, in dem man durchatmen kann und nicht zu ersticken droht. Und ich will auch heute zwei Toleranzkiller und zwei Toleranzförder aufmerksam machen. Danach werde ich noch aufzeigen, was für eine gesunde Toleranz nötig ist. Das heißt, auf was wir besonders achten müssen, damit wir in gesunder Toleranz wirklich auch leben können und was es überhaupt heißt, gesunde Toleranz. Es gibt Toleranzkiller. Wo keine Toleranz vorhanden ist, entwickeln sich zermürbende Beziehungen. Paulus spricht auch von diesen Beziehungen in der Gemeinde. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt, dass ihr euch gegenseitig zerstört. Da wo gesunde Toleranz fehlt, gehen Beziehungen zugrunde, Kleinlichkeit und Engstirnigkeit beherrschen die Beziehung. Ehen gehen kaputt, Menschen wird Schaden zugefügt, dass sie die Folgen ein Leben lang oft zu tragen haben. Ich möchte jetzt aus den vielen Toleranzkillern zwei hervorheben. Einer der weit verbreitetsten Killer sind die hohen und falschen und unrealistischen Erwartungen, die wir aneinander haben und ein Paar sich gegenüber hat. Til Schweiger und seine Frau Dana, die eben sich trennten, begründen, oder eine ihrer Begründungen, warum sie sich trennen, ist folgende, ganz interessant in unserem Zusammenhang, um den Teufelskreis von Erwartungen und Enttäuschungen zu durchbrechen. Den Teufelskreis von Erwartungen und Enttäuschungen zu durchbrechen, habe man sich getrennt, sagt Til Schweiger, und nicht, weil wir keine Gefühle mehr füreinander haben. Diese Beziehung ist offenbar an den Erwartungen gescheitert. Dort, wo Erwartungen hoch sind, sind auch die Enttäuschungen groß. Natürlich dürfen wir Erwartungen haben, doch sind unsere Erwartungen oft viel zu hoch, zu unrealistisch und nicht selten unwichtig. Ob der Mann die Zahnbürste ins Glas steckt oder einfach aufs Lavabo legt, ist völlig unwichtig. Völlig unsinnig, darüber irgendwie zu streiten. Es gibt wirklich unwichtige Erwartungen, die wir so hochhalten, als ob es um Leben und Tod geht. Und am Schluss geht es um Leben und Tod, weil das uns kaputt macht. Wir erwarten zum Beispiel, dass unsere Beziehung stets von der Harmonie bestimmt ist. Das ist natürlich wunderbar. Aber wenn der Alltag kommt, wenn Kinder zu erziehen sind, kann die Harmonie relativ schnell verschwinden. Es ist so. Viel einfacher wird es, wenn wir die Wirklichkeit akzeptieren, wie jene Frau, die einen Einbruchdiebstahl melden musste. Sie berichtet der Polizei, als ich die Wohnung von Einbrechern durchwühlt vorfand, habe ich die Polizei deswegen erst nach 2 Stunden verständigt, weil ich zunächst annahm, mein Mann hätte wieder einmal seine Manschettenknöpfe gesucht. die hat das akzeptiert, dass das halt so ist. Es hätte ihr Mann sein können, dann war es halt doch Einbrecher. Zu hohe, unrealistische und unwichtige Erwartungen lähmen eine Beziehung komplett. Und wenn der Mann erwartet, dass seine Frau ihn am Abend immer frisch geduscht, schön angezogen und freudestrahlend empfängt, wird er immer wieder enttäuscht werden, denn seine Frau wird das nicht schaffen. Das ist nur in Filmen möglich. Dort werden die Frauen vor dem Dreh der Szene stundenlang gestylt. Natürlich öffnen sie dann die Türe, wenn der Mann kommt, topfit gerüstet. Aber die haben dann nicht 8 Stunden für die Kinder geguckt. Wenn die gegenseitigen Erwartungen und die Erwartungen an uns selber unrealistisch sind, dann geraten wir in einen Teufelskreis. Wir merken, wir können dem anderen nie genügen. Ich bin nie genug. Darunter leiden ganz viele Beziehungen, dass ich den Eindruck habe, ich kann dem anderen nie genügen. Und wenn ich sowieso nie genügen kann, warum soll ich mich anstrengen? So sind wir doch. Wenn ich versuche, meiner Frau zu gefallen und ich weiß, es gelingt mir nie, ich kann ihr jede Woche, jeden Tag einen Blumenstrauß bringen und jedes Mal sagt sie, ja, den bringst du ja nur, weil du musst. Da kann ich 10 bringen am Tag. Ich werde nie genügen. Warum soll ich mich dann anstrengen? Bringe ich nie mehr ein, ich bringe eh nie einen. Aber sie hat mich trotzdem gern. Schlussendlich versteckt sich hinter diesen Erwartungen nichts anderes als Selbstsucht. Viele Erwartungen, die wir haben, sind von unseren Familien her. Einfach weil wir es uns gewohnt sind. Oder von dem, was wir gelesen oder gesehen haben. Und wir gehen oft selbstverständlich, also unreflektiert davon aus, dass meine Erwartungen gerechtfertigt sind. Es ist ähnlich wie mit Traditionen. Plötzlich verselbstständigen sich Traditionen und macht es einfach, weil man es macht. Man weiß eigentlich gar nicht mehr warum, aber man macht es einfach. Und so kann das auch mit Erwartungen sein. Wir erwarten das einfach. Und schlussendlich versteckt sich hinter diesen hohen Erwartungen nichts anderes als Selbstsucht und Eitelkeit. Ich will, dass meine Erwartungen, ob sie hoch, unrealistisch oder unsinnig sind, erfüllt werden. Ich bilde mir ein, ich hätte das Recht dazu. Paulus meint, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Konzentriert euch nicht auf eure Erwartungen, ob sie in Erfüllung gehen oder nicht, sondern seid bescheiden, empfangt, was ihr bekommt. Seid nicht selbstsüchtig. Und der zweite Killer, auch ein ganz gefährlicher, das ist unser Hang zu vergleichen. Ständig vergleichen wir uns mit anderen Partnern, anderen Ehepaaren. Die Frau denkt, warum habe ich nicht einen anderen Mann geheiratet? Zum Beispiel so einen wie meine Freundin hat, der ist handwerklich so begabt, meiner kann nicht einmal ein Bild in der Wohnung aufhängen. Oder der Mann betrachtet andere Frauen und denkt sich dabei, warum habe ich nicht eine Frau wie die meines Freundes bekommen, die hat eine so umwerfende Figur. Oder, was haben Kellers für ein schönes Haus? Und wir wohnen immer noch in einer teuren, unattraktiven Mietwohnung. Hätte mein Mann doch einen etwas anspruchsvolleren Beruf, könnten wir uns das vielleicht auch leisten. Je mehr wir vergleichen, je unzufriedener werden wir. Mit der Zeit gibt man ganz im Stillen, ohne es auszusprechen, die Schuld für das, was man nicht hat und eventuell haben könnte, wenn, dem anderen. Denn hätte mein Mann einen besseren Job, würde es uns besser gehen und ich könnte ihn noch mehr lieben. Jakobus schreibt dazu, woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Doch nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Inneren toben. Und Leidenschaften entstehen immer in Vergleichen. Dass ich das auch will, was der andere hat. Ich will auch einen Maybach fahren und nicht einen Topolino. Ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr mordet und seid eifersüchtig, aber das bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt. Ein Vers, das für den manchmal ganz gut passt. Wenn es nicht mit sanft geht, dann versuchen wir es mit Gewalt. Aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet, weil ihr einfach so egozentrisch seid. Wenn wir uns immer mit anderen vergleichen, verlieren wir den Blick für das, was wir eigentlich haben. Denn die Frau, dessen Mann handwerklich so begabt ist, die denkt vielleicht, ach, hätte ich doch diesen handwerklich unbegabten Mann, der hätte bestimmt mehr Zeit für mich. Und wäre nicht ständig mit seinen Basteleien beschäftigt. Ja, sicher, er hat das Haus schön eingerichtet, aber was habe ich von einer schönen Einrichtung, wenn er nie Zeit für mich hat? Es ist ein Teufelskreis. Von gesunder Toleranz ist hier nichts mehr zu spüren. Das ist ein Klima, in dem wir früher oder später ersticken werden. Glücklich sein können Menschen, die das schätzen lernen, was sie haben. Unglücklich werden Menschen, die das wollen, was sie nicht bekommen. Ein Ehepaar sagte, wir haben gelernt, über unsere Handicaps hinwegzusehen und uns auf die guten Seiten zu konzentrieren. Beide sind wir der Auffassung, das Leben sei zu kostbar, um es im Streit zu verbringen. Das Leben sei zu kostbar, um es im Streit zu verbringen. Eine Ehe ist zu kostbar, um sie in Streit zu verbringen. Um jahrelang ineinander verhakt zu leben, ist zu kostbar. Und so haben wir es mit Gottes Hilfe geschafft, sagen sie. Und Paulus gibt diesbezüglich den Galatern noch einen ganz wichtigen Rat. Jeder und jede von euch sollen das eigene Tun überprüfen, ob es vor Gott bestehen kann oder ob sie etwas an sich zu rühmen haben. Das lesen sie dann an sich selber ab und nicht an anderen, über die sie sich erheben. Also mit anderen Worten, schau nicht auf die anderen, beschäftige dich damit, wie du vor Gott stehst. Vergleiche dich nicht, sondern lebe das, was du bist, was dir Gott geschenkt hat, und prüfe das selbst vor Gott. Und dann kommen wir jetzt zu den Toleranzförderern. Da gibt es zwei möchte ich erwähnen. Einer der wichtigsten und hilfreichsten ist die Anweisung, die goldene Regel. Wenn wir die beherzigen, dann gelingt uns jede Beziehung zu jedermann. Fast 100%, nicht ganz 100%, weil es braucht immer zwei für eine Beziehung. Aber das ist praktisch der generelle Schlüssel. Und zwar heißt die goldene Regel, die hat Jesus selber uns aufgezeigt, handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist die goldene Regel. Das ist sehr wichtig. Diese Regel ist einfach und einleuchtend. Fordert aber einiges von uns. Wollen wir nämlich diese Regel uns zu eigen machen, dann müssen wir lernen, die Situation des anderen zu verstehen. Wir müssen lernen, uns in den anderen hinein zu versetzen. Das Leben nicht mehr aus meiner Perspektive zu betrachten, sondern das Leben aus seiner Perspektive zu betrachten. Dann weiß ich ja erst, was ich dann möchte. Es ist wie bei einem Geschenk, jetzt ist ja die Zeit der Geschenke, die Geschenke zu kaufen für Weihnachten. Und auf was guckt man, wenn man Geschenke kauft? Man überlegt sich, was würde dem anderen Freude machen? Normalerweise. Sonst muss man keine Geschenke machen. Also ich überlege nicht, was habe ich gern? Und was habe ich Freude? Nicht wie die Väter, die ihren Kindern Eisenbahnen kaufen im ersten Monat. wenn sie auf der Welt sind, weil sie Freude an der Eisenbahn haben, aber es geht noch etwa 6 Jahre, bis das Kind damit spielen kann. Nein, man überlegt, was macht dem anderen Freude. Oder wenn wir einkaufen gehen, ich muss jetzt ganz offen sagen, das bewundere ich an meiner Frau, wenn wir einkaufen gehen, wenn sie mit den Kindern einkaufen geht, Kleider, dann überlegt sie sich immer, was gefällt dem anderen, nicht was gefällt mir. Sie sagt dann schon, was ihr gefällt. Aber ihr Anliegen ist es, dass es dem gefällt, der es dann anzieht. Also zu versuchen, den Geschmack des anderen zu verstehen, was der andere gern hat. Und nicht, dass der mit etwas rumlaufen muss, wo der immer fast das Erbrechen kriegt, weil er denkt, jetzt muss ich mit dem rumlaufen, weil jemand gesagt hat, das ist schön und das musst du anziehen. Wir sind manchmal so fixiert auf uns. Ich muss lernen, mir vorzustellen, was mir helfen würde, wenn ich in der Situation des anderen wäre. Aber dazu muss ich mich in die Situation des anderen versetzen. Wie wäre ich? Wie würde ich fühlen, wenn ich das erlebt hätte, was zum Beispiel mein Freund erlebt hat, wenn ich so aufgewachsen wäre wie er? Wie würde mein Leben dann aussehen? Was wollte ich dann? Da machen wir ganz ein einfaches Beispiel. Von einer Kassiererin der Migros, die einen schlechten Tag hat. Und sie macht an diesem Tag Fehler, die sie sonst nicht macht. Aber das Dumme ist, dass ich jetzt an dieser Kasse stehe und warten muss, weil sie so viele Fehler macht. Und ich ärgere mich. Weil ich bin jetzt statt 2 Minuten durch die Kasse, stehe ich 15 Minuten da. Und jetzt wenden wir mal diese Regel an. Was denkst du jetzt? Was wolltest du, wärest du die Kassiererin, dass, wie du dich dann verhältst? Wolltest du, wenn du die Kassiererin wärst, dass dir der Kunde jetzt sagt, sie sind die letzte Kassiererin, warum arbeiten sie überhaupt hier? Oder wolltest du, dass, wenn du die Kassiererin wärst, dass dir jemand sagt, sie, morgen ist auch noch ein Tag. Nicht so schlimm, kann passieren. Was möchtest du? Handelt den Menschen gegenüber in allem so, in allem, wie ihr es von ihnen gegenüber auch erwartet. Wenn wir die goldenen Regeln befolgen wollen, müssen wir unsere Egozentrik verlassen und nicht nur von unserem Standpunkt aus denken. Wir müssen lernen, auch den Blickwinkel des anderen zu verstehen, zu begreifen, wie er fühlt in gewissen Situationen, wie er die Welt sieht und wie er sie erlebt. Das ist wichtig. Du wirst deinen Partner niemals wirklich verstehen, wenn du dich nicht in ihn hineinversetzt. Diese goldene Regel begünstigt eine tolerante Atmosphäre, denn mein Partner wird nicht in mein Schema, in meine Denkweise verpflichtet, sondern er darf sich selber sein und bleiben. Der zweite Förderer ist Nachsichtigkeit. Das scheint mir auch sehr wichtig. Und ich weiß, das ist ein bisschen gewagt, was ich sage, aber ich finde es trotzdem richtig. Man muss manchmal auch etwas Gewagtes sagen. Wenn wir in gesunder Toleranz miteinander leben wollen, in einer Beziehung, in der man frei durchatmen kann und nicht den Eindruck bekommt, man werde bald ersticken, wo immer wieder alte Geschichten aufgetischt werden, das ist grässlich. Wie bei dem Mann, der sich beklagt und sagt, immer wenn meine Frau sauer auf mich ist, wird sie historisch. Dann sagt der Freund, der ihm zuhört, ja, du meinst bestimmt hysterisch. Nein. Wenn sie wütend ist, wird sie immer historisch. Sie hält mir die Fehler vor von 20 Jahren zurück. Sie wird nicht hysterisch, sie wird historisch. Sie weiß also die letzten 20 Jahre, was ich falsch gemacht habe. Das schafft bestimmt kein gutes Klima. Die Bereitschaft, nachsichtig zu sein, ist sehr wichtig. Ein Klima zu schaffen, wo nicht jedes Wort und nicht jede Regung auf die Goldwaage gelegt wird und analysiert. Meine Frau lebt damit, dass ich in bestimmten Situationen nervös und leicht reizbar bin, manchmal sogar stark reizbar. Glücklicherweise bin ich das nicht 24 Stunden am Tag, mindestens 8 Stunden bin ich das ja nicht, dann wenn ich schlafe. Nein, es ist nicht so schlimm. Glücklicherweise bin ich ja nicht 24 Stunden nervös und leicht oder schwer reizbar. Aber es kommt vor. Und nun könnte sie in solchen Situationen mich darauf behaften. Sie könnte versuchen, aus mir einen zahmen, ungereizten und geduldigen Mann zu machen. Aber das wird schief gehen. Das geht nicht. Sie macht etwas ganz anderes. Sie macht nämlich nichts. Außer, dass sie zur Kenntnis nimmt, dass es jetzt so ist und dass sie weiß, wenn die Anspannung vorbei ist, ich wieder in meinen Normalzustand zurückfinden werde. Mit anderen Worten, sie hält mich einfach einmal aus. Punkt. Das meine ich mit Nachsichtigkeit. Gefühlsschwankungen gehören eben zu unserem Leben und es macht nicht viel Sinn, wenn wir darin herumstochen. Mir gefällt die Aussage im Predigerbuch sehr gut, die eigentlich für mich der Inbegriff der Toleranz aufzeigt. Kein Mensch auf der Erde ist so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Kein Mensch ist perfekt, auch du nicht. Auch wenn du denkst, du seist perfekter als dein Partner, aber auch du bist nicht perfekt. Dann heißt es, versuch nicht alles mitzubekommen, was die Leute reden. Was hast du davon, wenn du hörst, wie deine Untergebenen über dich schimpfen? Nützt doch gar nichts. Und dann, du weißt doch, dass du selbst oft genug über andere geschimpft hast. Mach doch nicht so ein Drama. Du bist nicht viel besser. Das gilt auch für unsere Beziehungen. Mach doch kein Drama, wenn ich sauer bin, du warst auch schon sauer und ich habe auch kein Drama gemacht. Das gehört zum Leben. Geborgenheit in einer Beziehung kommt nicht zuletzt daher, dass ich nicht gleich mit Sanktionen rechnen muss, wenn ich aus dem Rahmen falle. Sondern dass ich auch dann voll und ganz auf meinen Partner zählen kann. Wenn es mir schlecht geht, auch dann, wenn ich schlecht gelaunt bin. Das macht doch die Beziehung stark. Auch in der Gemeinde. Da kann man auch einen schlecht gelaunt sein. Man weiß doch, wie er ist, wenn er nicht schlecht gelaunt ist. Wegen dem hängt man doch nicht einen Menschen auf, wenn man einen schlechten Tag hat. Und vielleicht auch mal etwas sagt, was er sonst nie sagen würde. Einfach weil vielleicht eine Belastung da ist, die das einfach zerbrechen lässt. Und oft leben wir gar nicht so nahe aufeinander, weil wir das verhüten wollen, dass der andere ja nicht sieht, dass ich einmal irgendwie was Falsches machen könnte. Deshalb spricht man nicht zu viel, geht man gleich nach Hause, ja nicht viel, zu viel zusammenleben, weil sonst merken wir, dass wir nicht vollkommen sind. Dann bricht unser Gebäude zusammen. Nein, dann sollte das Gebäude ja gerade halten. Dort, wo eindeutig gesündigt wird, wo man aneinander schuldig wird, muss die Sache natürlich geklärt, bereinigt und bekannt werden. Das ist klar. Ich spreche gar nicht gegen das. Doch gibt es in jeder Beziehung spannungsvolle Zeiten, die nichts mit Schuld zu tun haben, sondern einzig mit den Anforderungen des Lebens, das wir ertragen müssen. Das meine ich mit Nachsicht. Und jetzt zum Schluss noch der letzte, kurze. Ah ja, genau, den habe ich jetzt noch nicht gesagt. Und hier sagte der Paulus, ertragt einander. Ertragt einander, das ist ein wichtiges Wort. Ertragen muss man, wenn man nicht so gut gelaunt ist. Meine Frau muss mich ertragen, wenn ich nervös bin, nicht wenn ich gut gelaunt bin und ihr 10 Blumensträuße bringe und koche und putze, dann muss sie mich nicht ertragen. Aber wenn ich schlecht gelaunt bin, muss sie mich ertragen. Wenn ich mich zurückziehe, muss sie mich ertragen. Wenn sie merkt, mich beschäftigt etwas und ich sage nichts, muss sie das ertragen. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und nun noch der dritte Punkt, die gesunde Toleranz. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was man unter gesunder Toleranz verstehen kann. Was ist denn gesund? Auf was muss man achten, dass man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in gesunder Toleranz leben, ist relativ hoch. Toleranz bedeutet nämlich nicht einfach, es ist alles erlaubt, es wird alles geduldet. Ich kann stehlen und dann ist man tolerant. Ja klar, man kann stehlen, wir sind ja tolerant. Ich kann die Ehe brechen, ja klar, ist mit in der Toleranz, soll jeder machen, was er will. Das ist nicht gesunde Toleranz, das ist sehr ungesunde Toleranz, das ist nämlich Sünde. Ich spreche nicht von Sünde, sondern ich spreche von Toleranz. In meinen Augen ist die einzig wirkliche Gewähr für eine gesunde Toleranz, wenn wir ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Nicht irgendein Ziel, sondern das Ziel, Gott zu dienen und ihn zu ehren. Paulus fordert die Philipper auf, macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Wenn wir das tun, wenn wir miteinander als Gemeinde, als Ehepaar auf ein Ziel ausgerichtet sind, dann bekommt die ganze Beziehung eine andere Dimension. Es ist das Ziel, auf Jesus ausgerichtet zu leben. Und wenn das beide tun, dann entsteht fast automatisch eine gesunde Toleranz. Deshalb heißt es in den Sprüchen, ein ganz interessanter Vers finde ich, Anmut und Schönheit sind vergänglich. Und kein Grund, eine Frau zu rühmen, weil das hat sie einfach mitbekommen. Aber wenn sie Gott ernst nimmt, dann verdient sie Lob. Wenn sie Gott ernst nimmt, wenn sie auf das Ziel Gottes ausgerichtet ist, dann verdient sie Lob. Es soll das höchste Ziel von einem jeden sein, Gott mit ganzem Herzen zu dienen. Verfolgen beide dieses Ziel, dann werden sie reichen Segen erfahren, auch in ihrer Beziehung. Sie konzentrieren sich dann nicht darauf, was ihnen der andere nicht gibt, was er vielleicht noch geben könnte, was sie noch gerne hätte, sondern sie konzentrieren sich darauf, wie sie gemeinsam den Herrn dienen könnten. Die Erfüllung ihres Lebens liegt dann nicht einfach in meinem Partner. Die Erfüllung meines Lebens findet bei Gott statt. Das ist ganz wichtig. Selbstverständlich ist es wichtig, dass Ehepaare Zeit füreinander haben. Natürlich müssen sie ihre Beziehung pflegen, da habe ich gar nichts dagegen. Problematisch wird es aber, wenn der Dienst für unseren Herrn zum Hobby verkommt. Dass wir, falls wir noch Zeit und Kraft haben, pflegen. Und wenn wir dann keine Zeit mehr haben, pflegen wir es halt nicht. Dass wir so wie im Billardclub oder Kegelclub, entweder gehen wir, wenn es gerade noch geht, oder wir gehen nicht. Das Reich Gottes so dann noch nebenher, entweder haben wir noch Zeit und Kraft, dann ist okay, und wenn nicht, ja, nur wem schadet das? Das führt zur Verkümmerung der Beziehungen. Gott legt einen Segen darauf, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind. Wir kennen ja dieses Wort. Trachtet nach dem Reich Gottes und Gott wird euch alles andere hinzugeben. Das gilt auch für Beziehungen. Und manchmal, wenn man sich als Ehepaar auch für das Reich Gottes aufopfert, erleben sie, dass ein großer Segen darin steckt. Da bin ich tief überzeugt. Auf Jesus ausgerichtet sein kann bedeuten, dass man als Ehepaar Opfer bringt. Der Mann und die Frau sind weniger zu Hause, als wenn sie dem Herrn nicht dienen würden. Aber ich bin ganz überzeugt, dass Gott das segnen wird. Und ich bin überzeugt, das wäre ja ein Thema für sich, dass wenn wir die Familie wie krampfhaft behüten wollen, wir sie verlieren. Und wenn wir die Familie öffnen, dass wir gewinnen. Und dass Kinder das mitbekommen, ob Eltern das Reich Gottes vor Augen haben oder einfach ein schönes Familienleben. Wenn es dann nicht so schön rauskommt, dann fällt das ganze Gebäude zusammen. In gesunder Toleranz leben ist für jede Beziehung von großer Bedeutung. Soll eine Gemeinschaft, auch eine Gemeinde, ein erfreulicher und erfrischender Ort sein, dann ist das nur möglich, wenn er von einer gesunden Toleranz geprägt ist und nicht von Kleinlichkeit und Kleinkariertheit, wo immer jeder guckt, wo der andere jetzt gerade einen Fehler macht oder etwas falsch machen könnte. Das ist ja auch das Phänomen, das merken wir, ich möchte das vielleicht noch sagen, ich muss zwar jetzt aufpassen mit der Zeit, weil nachher kommt die Sonntagsschule, die muss dringend üben können. Aber das möchte ich jetzt doch noch sagen. Wir merken, dass wir mit Menschen, die uns ganz nahe stehen, intuitiv toleranter sind, als mit Menschen, die weit weg von uns sind. Das heißt, wir sind mit unseren Kindern ganz intuitiv viel toleranter. Wenn ihnen etwas Unschickliches passiert, dann kommt unser Elterninstinkt und wir versuchen, das von der positiven Seite zu sehen und sagen, ja, es ist jetzt halt passiert, aber wir möchten noch das Beste. Wenn dasselbe jemand anderem passiert, dann sind wir schnell zu und sagen, siehst du wieder, hä? Dieser Böse. Das heißt, bei unseren Kindern, weil sie uns so nah sind, nehmen wir intuitiv, kehren wir uns innerlich, versetzen wir uns in sie hinein. Tragen Leid mit ihnen, wenn sie etwas Unschickliches angestellt haben, wo es nicht die Ordnung ist, aber es schmerzt uns trotzdem, weil sie uns so nah sind, weil wir sie so gern haben. Und wenn die Menschen weiter weg sind, dann werden wir oft zu Pharisäern. Sprechen über sie, als ob wir alles richtig machen würden und nie einen Fehler. Daran können wir, vielleicht an dem Bild hilft uns vielleicht etwas, auch sorgsam zu sein, auch in der Gemeinde, wenn jemand ein Missgeschick passiert, oder er hat sich wirklich auch versündigt, nicht einfach alles sofort mit schlimmsten Dingen zu sehen, sondern aufzuhelfen, dass das wieder in Ordnung kommt. Das sollte eigentlich unsere Gesinnung sein. Wenn gesunde Toleranz in einer Gemeinde herrscht, wird es ein erfreulicher und erfrischender Ort, wo man gerne hingeht. Je näher sich zwei Menschen stehen und in einer Ehe steht man sich besonders nah, je wichtiger wird es, dass diese Toleranz gelebt wird. Toleranz, so habe ich zu Beginn der Predigt gesagt, ist ein wichtiger Aspekt der Liebe. Und deshalb möchte ich ein Wort an den Schluss stellen, das Petrus geschrieben hat. Er sagt, haltet in derselben Gesinnung zusammen, und habt Mitgefühl füreinander. Mitgefühl für jemanden haben heißt, ich kann mich, versetze mich in den anderen hinein, sonst kann ich nicht mitfühlen. Hab Mitgefühl. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern, seid gütig und zuvorkommend zueinander. Das gilt für uns alle untereinander. Und ganz besonders wichtig ist es natürlich in einer Ehe, dass wir das da auch leben. Haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. So wünsche ich, dass ihr, wenn ihr verheiratet seid, in einer gesunden Toleranz miteinander umgeht. Ich wünsche es, auch wenn ihr nicht verheiratet seid oder nicht mehr, dass ihr viele Beziehungen habt, die von der gesunden Toleranz geprägt sind. Wo man sich geborgen fühlen kann und aufgehoben und nicht ständig in der Angst steckt, vielleicht sieht der andere etwas an mir und dann verstößt er mich, wenn er das sieht. Sondern ich davon ausgehen kann, das sind Menschen, die tragen mich. Das sind keine kleinkarierten und engstirnigen und kleinlichen Leute, sondern sie sind Menschen, die verstanden haben, was Liebe heißt. Und zu dieser Liebe gehört auch diese gesunde Toleranz, ich bete mit uns. Ja, Vater, wenn du engstirnig mit uns umgehen würdest, wir hätten keine Chance. Wir würden zugrunde gehen. Ja, wir wären gar nicht gerettet, weil deine Liebe war so groß, dass du über unsere Unzulänglichkeiten hinweggesehen hast. Du bist am Kreuz für uns gestorben, Herr Jesus, als wir noch Sünder waren. Und du lässt uns auch den Freiraum, wenn wir deine Kinder sind, dass wir wachsen können und uns entwickeln. Dass wir auch mal was falsch machen können, uns dann auch wieder korrigieren. Du bist mit uns unterwegs und schenke, dass wir das auch miteinander so tun. Dass wir lernen, in gesunder Toleranz miteinander umzugehen, nicht Sünde zu dulden, nicht Sünde zu rechtfertigen mit Toleranz. Aber dass wir großzügig sind, offenherzig. Dass wir nicht gleich alles nachtragen und historisch werden, sondern dass wir gnädig und barmherzig sind, so wie du es bist. Dass wir einander ertragen und Nachsicht üben. Das können wir mit deiner Hilfe, weil du das mit uns tust. Wir beten dich an. Amen.